Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Und wir alle erleben täglich Situationen, wo uns die Worte fehlen und wir nicht wissen, soll ich überhaupt etwas sagen? Sei es, dass die Kollegin nach Schweiß stinkt oder dass ich den Namen von jemandem vergessen habe, der freudestrahlend auf mich zukommt und ich nicht weiß, soll ich das jetzt zugeben oder lieber nicht. Hilfe verspricht da der Mann, der jetzt bei mir im Studio ist, denn er ist einer der führenden deutschen Kommunikations- und Management-Trainer und hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Nie wieder sprachlos. Herzlich willkommen, Michael Ehler.
Hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Herr Ehlers, in welcher Situation haben Sie zuletzt um die richtigen Worte gerungen?
Ja, da gibt es, mir passiert das ständig, natürlich auch. Das ist ja auch die Buchidee, dass es diese Augenblicke gibt, wo uns die Worte fehlen. Und das letzte Mal war es, als meine Tochter Geburtstag hatte. Wir waren beim Frühstück, kurz vor dem Geburtstag hat sie mir dann ihre Wunschliste vorgelegt. Da waren 13 Artikel drauf und netterweise hat sie auch gleich eine WhatsApp vorbereitet mit sämtlichen Links, wo ich das Zeug bestellen konnte. Da fiel mir nichts mehr ein, das ist klar.
Als Sie die Preise gesehen haben, wahrscheinlich erst recht nicht, oder ging es noch?
Ja, das ging. Also vernünftigerweise wirklich war's viel Kleinkram und auch schöne Sachen dabei. Und ich habe ja viele Wünsche auch erfüllt. Ja.
Jetzt sind Sie in erster Linie Kommunikations- und Management-Trainer. Sie trainieren Manager und Spitzensportler in Rhetorik, Stil, Auftreten. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich jetzt mit solchen ganz banalen Alltagssituationen zu beschäftigen?
Ja, in meinen 6 vorherigen Büchern habe ich mich wirklich auch dem Fachthema gewidmet, habe über Rhetorik geschrieben, habe viel geforscht, habe geschaut, wie hat sich die Kommunikation jetzt im digitalen Zeitalter verändert. Aber dadurch, dass es mir eben selber auch passiert, dass ich in Augenblicke gerate, wo ich sage, was passiert hier eigentlich gerade, wo der Kontext einen dazu bringt, dass einem überhaupt nichts mehr einfällt, habe ich mal ein bisschen rumgefragt bei meinen Seminarteilnehmern. Und das war ein Abend in Barcelona, den ich auch schwer vergessen kann. 3 junge Damen, die eine Nacht vorher angereist sind. Und wir sind gemeinsam essen gegangen und ich habe das Thema beim Essen einfach mal angerissen. Was sind eigentlich so Augenblicke, die euch sprachlos machen? Und wir hatten die ganze Nacht ein Thema und haben darüber gesprochen und es kamen Beispiele und Beispiele und Beispiele. Die Buchidee war vorher schon da, dass das Radio auch schuld, weil im Radio ja oft wenig Zeit ist und man gerne dort Alltagssituationen besprechen möchte. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt setzen wir uns mal hin und forschen mal wirklich. Und so ist die Buchidee entstanden und schließlich das Buch.
Wir werden gleich mal ein paar Situationen, die wir alle kennen, durchsprechen. Wir wollen Sie aber auch als Person, Michael Ehlers, ein klein bisschen näher kennenlernen. Ja. Ich habe deshalb mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Gerne.
Ich bin gerne Rhetoriktrainer, weil...
Es ist meine Mission ist, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Wir haben ganz viele introvertierte Menschen in Deutschland und viele sagen nichts in Situationen, wo sie was sagen müssten, weil sie was können.
Ich würde ablehnen, jemanden in Rhetorik zu schulen, wenn er
radikal ist in irgendeiner Form.
Am wichtigsten in meinem Leben ist mir
meine Familie und meine Freunde.
Ich bin stolz auf
das Erreichte.
Erfolg ist für mich
sehr wichtig.
Ich bewundere
meinen Ausbilder, der mich sehr geprägt hat, Dr. Rolf Ruhleder, den ich herzlich grüße.
Wenn ich einen Tag lang in die Haut einer anderen Person schlüpfen und ihr Leben leben dürfte, wäre ich gerne
Quentin Tarantino.
Warum?
Ich mag seine Filme über alles. Ein toller, verrückter Kerl.
Wenn ich meinen Kindern einen Tipp mit auf ihren Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
Liebe.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lassen Sie uns, Herr Ehlers, mal über ein paar typisch peinliche Situationen sprechen, die vermutlich jeder von uns mal erlebt hat und mal hören, wie man da am besten reagiert. Situation 1. Ich bin auf einer Feier, unterhalte mich locker mit einem entfernten Bekannten und dann merke ich, oh Gott, der hat seinen Hosenstall offen stehen. Soll ich da was sagen oder nicht?
Ja, unbedingt. Mir ist es selber passiert, dass mir der Hosenstall offen stand und ich stundenlang durch die Stadt gelaufen bin. Und zu Hause fällt es mir dann auf, in der Stadt habe ich jemanden getroffen, den ich gut kenne. Wir haben einen netten Plausch gehabt. Und als ich zu Hause angekommen bin und merke, der Hosenstall ist offen, habe ich mir gedacht, warum hat er nichts gesagt? Und ich war auch richtig sauer. Und ich habe es mir selbst auch angewöhnt, wenn ich das sehe, Toilettenfehler jeglicher Art, die ja einfach auch mal passieren können aus einer Schusseligkeit oder mal kriegen wir einen Anruf, wenn wir im Bad sind, das ist eine wichtige Person, wir wollen rangehen und dann sind wir unachtsam. Deswegen habe ich mir angewöhnt, zu den Leuten zu gehen und ihnen schnell ins Ohr zu flüstern, du, offen gestanden, gefällt mir deine Hose heute gar nicht.
Okay, also wichtig ist es, ins Ohr flüstern.
Ja, natürlich nicht. Also wenn man jetzt unter Kumpels ist, da kann man natürlich auch mal eine kleine, in Norddeutschland sagen wir, Frotzelei draus machen. Und ne, lüftest du gerade, nur sobald es eben nicht enge Freunde sind, dann ist es schon wichtig, dass wir das diskret machen.
Was ist, wenn es der Chef ist?
Wenn es der Chef ist, würde ich es genauso sagen. Der wird sich nämlich enorm freuen und ich werde sicherlich im Ansehen bei ihm steigen, wenn ich es auf eine diskrete Art und Weise mache. Vor anderen natürlich, na dann habe ich ein Problem später.
Wie reagiere ich am besten, wenn mir selbst sowas passiert und mir das jemand sagt?
Ja, also ich sage danke, wenn das so diskret ist. Mir ist das mal auf der Bühne passiert, das 2006, ein Augenblick, den ich nie vergessen werde. Ich war Konferenzier der Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren. Die Veranstaltung ging los, 1400 Gäste, viel Prominenz auch in den ersten Reihen. Und kurz vorher habe ich mich nochmal erleichtert. Und als ich mich nach vorne beuge, schießt mir der Knopf vom Smoking weg. Und ich hatte totale Panik, weil in 3 Minuten ging das los. Und dann war da eine Dame, die die Violine später gespielt hat, die hatte ein Handtäschchen dabei und hat mir den Knopf angenäht. Ich habe mir den Schweiß von der Stirn noch gerieben und dann bin ich auf die Bühne gegangen, habe den ersten Witz gemacht und die Leute haben nicht aufgehört zu lachen. Bis ich den Pressesprecher der Wirtschaftsjunioren sah, wie er mir mit dem Finger nach unten zeigt, mit einem schmerzverzerrten Gesicht. Und dann zog mein Leben an mir vorbei und ich habe mich eben umgedreht mit den Worten: offen gestanden, gefällt mir meine Hose heute gar nicht. Habe sie zugemacht und einfach weitergemacht. Später kam jemand und hat gefragt, ob das ein Gag war, ob das Absicht war. Ich sage, ja, das mache ich immer. Wenn ich moderiere, komme ich immer mit offenen Hosen. So peinlich, aber dieser Griff dorthin zum Testen, den mache ich jetzt immer.
Noch unangenehmer finde ich ja, wenn es keine einmalige Sache ist, wie der offene Hosenlatz bei irgendeinem Bekannten, sondern etwas länger während es bei jemandem, den ich auch häufiger sehen muss. Zum Beispiel eine Kollegin stinkt ständig nach Schweiß. Das ist ja extrem unangenehm, sowas jemandem zu sagen. Wie würden Sie das transportieren?
Ja, auch hier habe ich ein eigenes Erlebnis. Ich war in einer Firma, in der eine Dame in einer Abteilung arbeitete, die extrem stark roch. Und dann passiert so das Typische, keiner mag es sagen von den Kollegen. Und zum Geburtstag kriegt sie nicht die üblichen Geschenke wie eine Flasche Champagner, sondern man schenkt dann eben Deo und Pflegezeug und so weiter. Und irgendwann kam eine der Kolleginnen zu mir und ich habe gesagt, ja, warum sagt ihr denn nichts? Ja, das ist uns peinlich, ob du das übernehmen würdest. Und ich habe sie dann zum Vier-Augen-Gespräch gebeten und habe ihr gesagt, ich nehme an dir einen sehr strengen Geruch wahr und das stört mich massiv. Und sie sagt, oh Gott, das tut ihr leid, das wusste sie gar nicht. Also sie hätte ein medizinisches Problem, das sei wohl bekannt, aber sie weiß nicht und merkt nicht, wie das auf andere wirkt und war wahnsinnig dankbar, dass ich es ihr gesagt habe. Sie ist dann zum Arzt gegangen, sie haben Medikamente anders eingestellt. Es gibt ein paar Krankheiten, die so etwas einfach auch befördern. Das hat überhaupt nichts mit Pflege zu tun, das war auch anzusehen.
Aber Sie sagen nicht, du stinkst, sondern Sie haben gesagt, ich nehme einen strengen Geruch wahr.
Genau, also das ist auch ein Ansinnen des Buches. Was wir hier sehen an rhetorischen Methoden, ist hauptsächlich auch die Ich-Botschaft, dass ich weggehe von dem, du hast etwas falsch gemacht, du hast mich nicht verstanden, hin zur Ich-Botschaft. Da habe ich mich wohl undeutlich ausgedrückt und sage es dann eben nochmal. Das nimmt massiv Aggressionen aus der Kommunikation.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Ehlers, lassen Sie uns mal weitersprechen über peinliche Alltagssituationen, bei denen einem die Worte fehlen. Etwas, was mir ganz häufig schon passiert ist, ist, ich habe nämlich ein sehr schlechtes Namensgedächtnis, muss ich sagen. Ich gehe in die Stadt. Ich treffe jemanden, der mich freudestrahlend begrüßt, der mich mit Namen anspricht und ich habe keine Idee, wer ist das? Wie komme ich aus der Situation wieder raus?
Ja, erstmal ist ganz wichtig zu wissen, dass es völlig normal ist. Unser Gehirn kann die Informationen von 5000 Personen speichern. Das, was das Gehirn allerdings speichert, ist das Gesicht. Und das höre ich eben auch oft von Seminarteilnehmern, die sagen, das ist irre. Ich weiß sofort auch den Raum oft, wo ich die Person getroffen habe, aber der Name fällt mir nicht ein. Und jetzt gibt es verschiedene Strategien. Die Challenge ist ziemlich witzig, finde ich. Mensch, wusstest du, dass 98% der Menschen ihren Nachnamen nicht rückwärts buchstabieren können? Das Lustige ist, in einem Reflex versuchen sie es dann gleich zu machen und nach ein paar Buchstaben weißt du schon Bescheid und sagst, Mensch Müller, schön, dass wir uns wieder gesehen haben. Dann die Lieblingsstrategie von mir beruht auf dem Grundsatz, das Zeigen von Schwäche ist immer auch ein Zeichen von Stärke. Gerade weil wir uns darauf verlassen können, dass anderen das auch passiert, sage ich, du, ich habe gerade einen totalen Blackout, bitte verrat mir nochmal deinen Namen. Und dann sagt er ihn und natürlich kommt dieses, und das ist ja auch körpersprachlich sichtbar, natürlich, Mensch, Frau Hein, ja, alles klar, Mensch, du, sorry. Oder die dritte Strategie, einfach auch diesen Blackout zu formulieren und zu sagen, so, ich stehe gerade völlig neben mir, ich habe gerade einen harten Anruf gekriegt, der hat mich so aus der Mitte geholt, ne? Helf mir mal bitte. Das sind Situationen, die können dort helfen.
Aber man kann natürlich den anderen auch beleidigen, weil der das Gefühl hat, ich war dem offensichtlich nicht wichtig genug.
Ich denke, das passiert viel weniger. Erstens, weil ja jeder diese Situation selbst von sich kennt. Und von daher können wir uns da wirklich auch beruhigt lassen und sagen, ich lasse mal fünfe gerade sein und zeige eben auch die Schwäche. Das macht überhaupt gar kein Problem. Schwierig ist es natürlich, wenn ich meinem Chef und jemandem gegenüberstehe, dem ich ständig begegne, dann wird es tatsächlich schwierig. Also hier sollte ich mir dann auch irgendwie mein Gedächtnis dahingehend trainieren, dass ich sage, okay, also das muss ich dann drauf haben.
Oder man kann versuchen, sich auf irgendein unverfängliches Gespräch einzulassen und zu hoffen, dass es einem dann doch noch einfällt.
Ja, ein paar Sekunden reichen häufig. Das ist auch eine Technik, die wir in Interviewtrainings beispielsweise trainieren mit Leuten, dass wir sagen, okay, geh einfach mal in das Gespräch rein, schau, dass es Assoziationspunkte gibt und nach 3-4 Sekunden auf einmal ist die gute Idee da.
Noch peinlicher ist ja, wenn man das überspielt hat, diese Situation, und es nicht zugegeben hat, dass man den Namen nicht weiß. Auch das ist mir schon passiert. Und dann kommt noch ein Bekannter hinzu und eigentlich müsste man die beiden sich dann vorstellen. Also sagen, ach, guck mal, Fritz, das ist der. Und dann weiß man aber von den Namen nicht.
Ja.
Was mache ich da?
Gerade deshalb ist ja die Strategie 1 die gute. Das Zeigen von Schwäche ist immer ein Zeichen von Stärke.
Haben Sie mir jetzt zu spät erzählt. Ich hatte diese Situation, wie gesagt, genau. Schon. Was mache ich da?
Hier gibt es eine besondere Strategie, weil in der Gruppe, wenn mir das da nicht einfällt, nehme ich die Person sofort und stelle sie jemand anderen vor, nur mit den Worten, stellt euch mal bitte kurz selber vor. Oder ihr könnt euch ja gerade mal selber vorstellen. Und dann schauen die beiden sich an. Ich habe mich aus der Situation rausgenommen und höre beide Namen und sage, Mensch, Kurt, ja, großartig, dass wir uns hier treffen.
Kommen wir auf eine weitere Peinlichkeit zu sprechen, die viele von uns kennen oder die wir auch schon bei anderen miterlebt haben. Man ist auf einer Feier, besonders übel natürlich auf einer Betriebsfeier mit dem Chef, der anwesend ist, trinkt einen über den Durst und benimmt sich peinlich. Am nächsten Tag, wenn man nüchtern ist, denkt man, oh Gott, was habe ich da gemacht? Was mache ich in so einer Situation am besten? Tue ich so, als wäre nichts gewesen oder gehe ich das offensiv besser an?
Auch hier ist der Hintergrund erst einmal wichtig. Diese Reue habe ich grundsätzlich nicht mal, wenn ich etwas Peinliches getan habe, nachdem ich eine Nacht durchgezecht habe. Das ist einfach, ich weiß, dass ich etwas getan habe, über die Stränge geschlagen habe. Und das Gefühl der Reue kommt auf jeden Fall. Wenn jetzt noch tatsächlich etwas Peinliches passiert ist, ich habe zum Beispiel die falsche Person geküsst, die Kollegin, die ich ja recht nett finde, aber mehr kann ich mir da auch im Grunde genommen nicht vorstellen, dann wird die Reue natürlich nochmal deutlich verstärkt. Das erste ist ruhig bleiben. Ich schlage vor, die Devices zu checken, also mal aufs Handy zu gucken, aufs Smartphone, in die sozialen Netzwerke, was ist da passiert, und sich dann aus der Ruhe heraus auch eine Strategie zu überlegen, wie gehe ich damit um, und idealerweise diese Person sofort zu kontaktieren und zu sagen, Mensch, war ein Riesenabend gestern, vielen herzlichen Dank, wir haben viel erlebt, wir sind ein bisschen zu weit gegangen, als wir uns nahe gekommen sind, ich habe es in dem Augenblick wirklich gemocht und ich wollte das auch, mir ist nur ganz wichtig, dir sofort zu sagen, es wird nicht mehr draus. Das ist wichtig.
Schlimm ist, wenn man einen kompletten Filmriss hat und gar nicht mehr weiß, was war.
Ja, dafür gibt's dann hoffentlich Freunde und Kollegen. In der Firma haben wir ja meistens auch Kollegen, die zu Freunden werden. Das bringt die Nähe des Jobs so mit sich. Sofort anrufen und sagen, was ist da los? Ich kenne das aus meiner Jugend auch. Heute passiert mir sowas gar nicht mehr. Aber früher natürlich auch häufiger. Und dann wird sofort angerufen. Und meistens ist es dann ja gar nicht so wild, wie man sich's auch vorgestellt hat.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Ehlers, kommen wir mal weg von den Peinlichkeiten hin zu Situationen, die wir auch alle kennen, den Umgang mit nervigen Leuten aller Art. Was ich zum Beispiel wirklich nervig finde, sind Leute, die ständig jammern, obwohl von außen jeder sagen würde, dem oder der geht's doch eigentlich ganz gut. Da ist der Job mal wieder zu stressig, das Wetter zu schlecht, der Wein zu teuer, also ist es nichts richtig im Leben. Das Problem ist nur, wenn man so jemanden öfters um sich rum hat, das zieht einem selber auch runter.
Ja.
Was mache ich also, damit das Gejammer aufhört?
Gerne werfe ich mal einen Blick wieder auf die Hintergründe. Warum ist das offensichtlich bei uns so? Denn wer mal in Amerika war, merkt, dass es das dort nicht gibt. Es scheint ein kulturelles Thema zu sein. Es hat was mit unserem Lerntyp zu tun und damit auch mit unserer typisch deutschen Stärke. Wenn ich Deutsch sage, meine ich unseren deutschsprachigen Kulturkreis. Wir sind sogenannte Mismatcher. Und ein Mismatcher nimmt neue Informationen, die er bekommt, an und vergleicht sie mit Erfahrungen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, die nicht funktioniert haben. 80% der Deutschen sind Mismatcher. 80% der Amis sind Matcher und vergleichen neue Informationen mit Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, die funktioniert haben. Der Matcher ist schneller. Der macht eher, ich probiere mal was aus und guck, ob es funktioniert. Und der Mismatcher, wir Deutschen, wir sind genau. Wir gehen eben also rein und sagen, wenn wir ein Modell haben, das funktioniert, haben wir vorher schon 9 kennengelernt, die nicht funktioniert haben. Das heißt, wir suchen nach den Negativen. Und dieser Lerntyp geht auf unsere Sprache. Und die typischen Jammerer, die von morgens bis abends an allem etwas auszusetzen haben, sind eben sehr stark Opfer ihres Lerntyps, um es mal so zu sagen. Und hier ist es wichtig, ich kann es natürlich ignorieren als erstes, dass ich sage, lass den jammern, ich lasse mich davon nicht beeinflussen.
Aber irgendwann nervt's.
Und wenn es nervt, dann muss ich an die Sache herangehen. Und meine Lieblingsmethode ist hier die Übertreibung, dass ich dann spiegel und sage, wenn ich beispielsweise jemanden habe, der sagt so, oh, das Wetter und jetzt kommen wieder die ganzen Touristen bei dem Sonnenschein und so, dass ich dann hingehe, bevor sie überhaupt die Chance hat, etwas zu sagen und sage, oh, hast du schon rausgeguckt, jetzt geht schon wieder los, dieser zarte Sonnenwind, der jetzt gleich über unsere Haut gleitet und diese angenehmen, milden Temperaturen, ich finde es ja schon schlimm, wenn es gar nichts mehr zu meckern gibt. Das wird große Augen geben und vermutlich für die nächsten Wochen etwas Ruhe.
Also ich habe da durchaus auch schon mal gesagt, mich nervt das ewige Jammern, schau dich doch mal um, anderen Leuten geht es deutlich besser, geht es deutlich schlechter als dir.
Ja, sie in den Vergleich bringen, ist eine sehr gute Methode, Frau Hein, und zu sagen, ja, schau mal auf die Welt insgesamt. Das haben wir auch oft bei Krankheiten. Dann hilft es tatsächlich, dass wir den Vergleich herbeiziehen und sagen, Mensch, also bei der Krankheit nehmen wir jetzt ein Medikament und morgen ist die Sache erledigt. Es gibt andere, die haben da ganz andere Probleme.
Also
das hilft auch.
Übertreiben, haben Sie gesagt, ist eine gute Sache. Vergleichen, gibt es noch was ich machen kann?
Ja, ich distanzieren ist eine gute Situation. Ich gehe also wirklich raus aus der Situation und sage, nein, also ich will mit denen nichts zu tun haben. Ich baue wirklich eine Distanz auf. Das sind dann auch die Kollegen, wo man gerne mal beim Sie bleiben kann und gar nicht zum Du gehen muss.
Mindestens genauso schlimm wie die Jammerer finde ich Leute, die ständig alles besser wissen und denken, sie müssten einem erziehen. Ständig auf irgendein vermeintliches Fehlverhalten hinweisen. Was mache ich, wenn ich so jemanden zum Beispiel als Nachbar oder Nachbarin habe? Ich also keinen riesen Streit vom Zaun brechen will, weil ich den ja öfters sehen muss.
Ja, das ist eine Situation, die uns, also die kennen wir auch. Das hat wieder was mit dem Mismatcher zu tun. Menschen, die in ihrem Alltag oft wenig Chancen haben, überhaupt mit anderen Menschen zu kommunizieren. Die haben aber einen großen Kommunikationsbedarf, wie ja jeder andere Mensch auch. Und jetzt wissen sie sich nicht besser zu helfen. Vielleicht sind sie auch von zu Hause so kultiviert, als dass sie sagen, ich nutze jetzt jede Situation, um andere darauf hinzuweisen, wie sie die Dinge besser machen können. Ich muss auch hier für mich einfach entscheiden, wie will ich mit der Situation umgehen? Kann ich damit leben und bin ich cool genug, um das Ganze zu ignorieren? Wenn das nicht der Fall ist und ich sage, es stört mich wirklich massiv, kann ich nicht umhin und muss hingehen und denen eine Ich-Botschaft senden und sagen, wie ich hier mit diesen Dingen privat umgehe in meinem Haushalt, das entscheide ich zufällig immer noch selbst. Und das ist eine klare Botschaft. Hier wird auch eine Mauer gebaut. Das muss ich eben wissen. Wenn ich aktiv in die Kommunikation gehe, ich darf nicht erwarten, dass die Gegenseite fröhlich oder auch nur akzeptierend reagiert. Das muss ich wissen. Aber ich kann eine Grenze setzen und sagen, Freundchen, mit mir nicht. Ich erziehe meine Kinder selbst. Ich habe meinen eigenen Weg gefunden. Dafür übernehme ich die volle Verantwortung. Und deinen Ratschlag brauche ich nicht. Und ich will ihn nicht. Und ich werde nicht zuhören.
Und eine softere Methode gibt es nicht, wenn man noch das nachbarschaftliche Miteinander erhalten möchte?
Ja, da hilft natürlich oft Humor, ne? Dass ich einfach auch die Situation aufnehme und nachfrage und sage, du, was stört dich denn überhaupt? Ja, ist es nur das oder gibt es noch mehr? Gibt es einen anderen Auslöser? Also ich gehe hin und stelle fast schon therapeutische Fragen. Das hilft oft, dass der andere dann bei dem Antworten auch auf eine Reflexion kommt, sich auf einmal auch freut über die Kommunikation und dann ruhiger wird und ein angenehmes Gespräch mit uns sucht. Das kann in der Tat helfen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Elas, lassen Sie uns mal auf ein paar Situationen zu sprechen kommen, wo uns gerne mal schwerfällt, die richtigen Worte zu finden, die bei uns zu Hause oder in unserem direkten Umfeld spielen. Mhm. Was jeder sicherlich schon erlebt hat, man hat Besuch, dann nähert sich der Zeiger Mitternacht, man ist nach der Arbeitswoche tierisch müde, aber der Besuch macht keinerlei Anzeichen aufzustehen und zu gehen. Wie kann ich meine Gäste einigermaßen höflich loswerden?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich finde, dass ja Haltung und Einstellung immer die Grundlage von Kommunikation ist. Und als erstes darf ich mich doch darüber freuen, dass mein Gast sich so gerne bei mir aufhält. Natürlich kann das unterschiedliche Gründe haben. Ein Grund könnte sein, dass mein Kühlschrank immer noch mit kühlem Bier gefüllt ist und er jetzt einfach schon sich ein paar Promille angesoffen hat und Lust hat, noch weiterhin frei Bier zu trinken. Ja, dann ist es höchste Zeit, irgendwann die ersten Signale zu senden. Und der Klassiker, und ich persönlich empfinde ihn gar nicht als unhöflich, insbesondere dann, wenn wir ihn etwas überraschend inszenieren, ist dieser Schockblick auf die Uhr, dass ich sage, um Gottes Willen, ist es schon so spät, mein Gott, ich muss morgen früh raus. Das ist ein eindeutiges Signal an mein Gegenüber, es wird jetzt Zeit, langsam mal an den Aufbruch zu denken. Weitere Methode, die ich aus Norddeutschland auch kenne und die sehr schön ist, man lädt dann einen zum sogenannten Scheidebecher. In München nennt man sowas ein Pfiff, in meiner Wahlheimat Franken, da ist das der Schnitt. Das heißt, man schenkt ein letztes Glas ein, das macht man nicht ganz voll, sondern der Schnitt ist eben so schenken, bis die Schaumkrone oben ist, dann ist es noch so halb, dreiviertel voll. Und jeder weiß eigentlich Bescheid, das ist jetzt das letzte Getränk und danach wird gegangen. Und das funktioniert in diesen Gegenden, wo man dieses Ritual kennt, auch sehr gut.
Und ansonsten kann mir vielleicht sagen, darf ich dir noch ein letztes Bier einschenken?
Ganz genau, die Ankündigung. Ja, das hilft dem anderen zu verstehen auf eine nette Art.
Und auf die Uhr gucken einfach mehrfach und gar nichts sagen?
Ja, das ist dann wird es unangenehm. Und das empfinde ich eben auch als unhöflich. Also wenn ich es mit diesem Schockmoment sage und sage, um Gottes Willen ist es schon so spät, mit dir kann man sich ja so gut unterhalten, die Zeit verfliegt, das ist ja was Nettes. Ne? Aber wenn ich jetzt auf die Uhr gucke und dann auch anfange, schon so ein grimmiges und genervtes Gesicht zu machen, naja, dann muss ich auch damit rechnen, dass ich bei dem auch nie wieder eingeladen werde.
Gen ist dann wahrscheinlich auch nicht
anders. Ja, genau.
Noch eine andere Situation. Jemand ist gar nicht eingeladen, sondern steht einfach als Überraschungsgast vor meiner Haustür. Ich hatte mich allerdings auf einen ruhigen Abend gefreut. Was würden Sie da empfehlen?
Ja, wenn ich ihn nicht will, dann muss ich eine ganz klare und sofortige Botschaft schicken. Und hier ist wichtig, also wir versuchen meistens irgendwie schon mal zu taktieren an der Tür. Genau das ist falsch. Wenn es klingelt, muss ich im Grunde genommen schon wissen, was ich tue. Und dann gehe ich direkt hin und sage, du, sorry, mir geht's heute nicht gut. Ich brauche etwas Ruhe für mich und ich würde mich sehr freuen. Wie wäre es denn mit Mittwoch? Also gleich eine Alternative vorschlagen. Ich darf ablehnen. Das ist das Wesentliche, was ich erst einmal wissen muss. Es ist kein Etikettebruch, Nein zu sagen. Es ist meine Zeit, es ist meine Freizeit, es ist meine Erholungszeit, wo ich mich auch für den Job erhole. Und ich darf sagen, nein, du, heute nicht.
Das ist vollkommen mit einer Notlüge in der Situation, dass ich sage, oh, das tut mir jetzt sehr leid, ich habe noch eine Verabredung.
Ja, das Lügen ist ja generell eine Sache. Es gibt die White Lies, wenn wir nett zu anderen Menschen sind, um es ihnen angenehm zu machen. Da bin ich ein Riesenfreund von, weil ich weiß, dass es der Kommunikation gut tut. Aber diese Notlüge an der Situation würde ich auf jeden Fall lassen. Wenn ich dem jetzt als Lüge sage, du, mir geht's nicht so gut und ich will noch ein bisschen entspannen. Und später auf einem der sozialen Netzwerke sieht er dann ein Foto, wie ich mit anderen abfeiere. Das ist dann natürlich eine Situation, da kann eine Freundschaft zu Bruch gehen.
Gut, also keine Notlüge. Was ist, wenn ich zu einer Feier eingeladen werde und überhaupt keine Lust habe, hinzugehen, weil mich die Leute zum Beispiel überhaupt nicht interessieren? Darf man dann zu einer Notlüge greifen und sagen, danke für die Einladung, aber ich habe schon was anderes vor?
Nein, ich muss ja gar nicht lügen. Ich brauche ja keinen Grund senden und sagen, ich komme nicht weil, sondern wichtig ist einfach nur abzusagen, sich brav für die Einladung zu bedanken. Ich freue mich sehr, dass du an mich denkst. Ich fühle mich sehr geschmeichelt durch deine Einladung. Ich habe etwas anderes vor zu diesem Zeitpunkt und aus dem Grund kann ich nicht kommen. Was ich davor habe, muss denen ja überhaupt gar nichts angehen. Ob ich auf der Couch liege, ob ich die Zeit lieber mit anderen Leuten verbringe, das ist meine Sache.
Also dann besser im Allgemeinen bleiben.
Absolut, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben jetzt, Herr Ehlers, über viele Dinge gesprochen, in denen es darum geht, wie reagiere ich auf unangenehme Situationen. Lassen Sie uns mal darüber sprechen, was man tun kann, damit die ein oder andere unangenehme Situation erst gar nicht entsteht. Man kennt das ja, man ist irgendwo eingeladen, sitzt am Tisch, kennt die Neben- und Gegenübersitzen nicht wirklich und merkt, gleich wird so eine peinliche Stille eintreten. Was kann ich tun, um ins Gespräch zu kommen und es zu vermeiden?
Ja, unbehagliches Schweigen nennt man sowas. Das ist typisch deutsch wieder, weil 78% der Deutschen eben eher introvertiert sind. Der Rest ist extrovertiert, sagt aber auch oft nichts, weil wir in einer introvertierten Gesellschaft leben. Die, die dann schnell und laut sprechen, werden auch als unangenehm empfunden. Und weil wir das wissen, schweigen wir gleich nochmal. Also, was mache ich in solch einer Situation? Ich bereite mich natürlich vor. Ich weiß, dass ich an einen Tisch komme. Ich weiß, dass dort fremde Menschen sitzen. Und ich mache mir vorher einen Plan, wie kriege ich die Kommunikation in Gang. Denn jeder ist ja froh, wenn es einer am Tisch dann endlich macht und anfängt, über Themen zu sprechen aus dem klassischen Smalltalk. Und da schauen wir aus dem Fenster und wir sehen Wetter und wir haben immer ein Thema.
Es ist nicht banal, über das Wetter zu reden?
Ja, es ist wunderbar banal, aber genau das macht ja das kleine Gespräch, den Smalltalk, aus. Dass wir nicht gleich tief reingehen und ich sage, ach Mensch, das ist ja nett, Sie arbeiten beim Radio. Sagen Sie mal, dann kennen Sie sich ja sicherlich mit Politik aus. Was halten Sie denn von Kramp-Karrenbauer? Na wunderbar. Also das Gespräch wollen wir ja nicht führen, kurz vor dem ersten Gang, sondern einfach mal banal reingehen und dann über Anknüpfungstechnik schauen, wo bieten sich Gelegenheiten, wo gibt es Gemeinsamkeiten, über die wir sprechen können. Beim Wetter nur Achtung, gerade in heutiger Zeit, sprechen Sie bitte übers Wetter und nicht übers Klima. Weil dann sind Sie direkt bei einem Thema, wo sehr, sehr schnell die Emotionen hochkochen können heute. Zwei gegensätzliche Parteien sich am Tisch auch herauskristallisieren können. Und dann haben Sie ein Streitgespräch noch vor der Suppe. Das wäre auch unangenehm.
Also politische Themen vermeiden im Smalltalk.
Ja, es gibt die klassischen Themen, über die wir nicht sprechen beim Smalltalk. Das ist Politik, heutzutage definitiv Klima. Wenn ich mir nicht sicher bin, dass alle denselben Verein lieben, würde ich nicht mal über Sport reden, Sexualität, Geld. Das sind in Deutschland Tabuthemen.
Okay. Welche Themen außer Wetter sind noch für den Smalltalk geeignet?
Also die Heimat, woher ich komme, Gegenden, in die ich reise, wie war denn Ihr letztes, die sind so braun gebrannt, waren Sie im Urlaub? Bei manchen fällt sowas ja auf. Die
waren Sie im Solarium?
Ja, das kann dann durchaus als Antwort kommen, aber wenn sie mir das preisgibt, ist das ja auch nicht weiter schlimm. Ist auch ein schöner Urlaubsort, weil man tankt ja auch dort positive Hormone, wenn es auch eine künstliche Sonne ist. Also über das Reisen, über den Beruf zu sprechen, ist auch sehr schön. Und natürlich über Hobbys, das sind so die klassischen Themen, Heimat, Beruf, Reisen. Reisen, Hobbys und Familie natürlich.
Wenn ich jetzt richtig nett sein möchte und meinem Gegenüber ein Kompliment machen möchte, sowas kann ja auch leicht schief gehen. Ja. Bei was für Komplimenten sagen Sie lieber Finger davon lassen?
Naja, wir sind in Zeiten der MeToo-Debatten. Und so manches Kompliment, und ich finde diese Diskussion, das will ich gleich vorweg sagen, auch wirklich wichtig und richtig, kann sehr schnell falsch gedeutet werden. Also, wenn ich jetzt gerade mich dem anderen Geschlecht nähere, dann sollte ich bitte achtsam sein, sie aufs Äußerliche zu beschränken. Ich selber habe eine Naherfahrung. Ich habe eine Rückmeldung bekommen bei einem Verband, in dem ich sehr engagiert bin, habe ich eine junge Dame, die ich sehr fördere. Und diese junge Dame wollte ich, habe ihr ein nettes Kompliment gemacht zu ihren Äußerlichkeiten. Und da kam eine Kollegin auf mich zu, hat mich zur Seite genommen, worüber ich sehr dankbar bin, 4-Augen-Gespräch und hat gesagt, was hast du mit ihr vor? Möchtest du sie in Position bringen für die Vorstandsarbeit? Ich sage ja. Ja, warum beschränkst du sie denn auf ihre Äußerlichkeiten? Und das hat mich total wach gemacht und ich habe gesagt, nein, okay, ich muss ihre Fachlichkeit mehr in den Mittelpunkt rücken und habe sofort aufgehört, ihr die Komplimente über ihre Äußerlichkeiten zu machen. Und das hat spürbar etwas verändert, das habe ich für mich wahrgenommen. Also konzentrieren wir uns auf das, was wirkliche Stärken sind unseres Gegenübers, da können wir jederzeit Komplimente machen.
Darf man auch seinem Chef ein Kompliment machen oder ist es peinlich?
Ich würde achtsam sein im Umgang. Unter 4 Augen kann es natürlich auch als Schleimerei gewertet werden. Nur wenn ich weiß, dass mein Chef eine schwierige Situation zu bestehen hat, in einem Meeting zum Beispiel mit einem schwierigen Kunden, und er löst es gut, dann darf ich ihn auch tief in die Augen schauen, ernsthaft lächeln und sagen, wow, also ich habe hier heute viel gelernt, wie man mit so einer Situation umgeht. Dankeschön.
Ich mache Ihnen jetzt mal ein Kompliment. Ich habe viel durch das Gespräch mit Ihnen bislang schon gelernt.
Danke.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Ehlers, wir haben jetzt ganz viele Tipps von Ihnen gehört. Lassen Sie uns jetzt mal über Sie sprechen. Sie sind 1972 in Preetz in Schleswig-Holstein geboren und als jüngstes von 3 Kindern auf einem Bauernhof groß geworden. Das klingt erstmal nach einer idyllischen Kindheit. War das so?
Also idyllischer geht's gar nicht. Allerdings ist der Bauernhof pleite gegangen. Ich komme aus einem Haushalt, in dem immer sehr hart fürs Geld gearbeitet wurde und auch die Kinder durchaus mal ran mussten. Meine Mutter hat mir allerdings früh bestätigt, dass ich ein recht großes verkäuferisches Talent hatte. Ich habe ihr beim Kartoffeljäten dann so intensiv erklärt, dass es viel besser für meine kindliche Entwicklung ist als Sechsjähriger, wenn ich jetzt auf den Fußballplatz gehe, als dass ich mit ihr zusammen in der Erde wühle. Ja, aber insgesamt war es eine wunderbare Kindheit, das muss ich schon sagen.
Sie waren dann auf der Hauptschule und nicht, wie vielleicht viele bei dem, was Sie heute machen, denken würden, auf dem Gymnasium. Ja. Stand Gymnasium für Ihre Eltern überhaupt nicht zur Debatte oder war Schule einfach nicht so Ihr Ding?
Also wenn ich an mein Dorf denke, dann glaube ich, ich kann mich an drei Abiturienten erinnern. Zwei waren Lehrerkinder unseres Dorflehrers und einer ist dazugezogen. Meine beiden älteren Geschwister sind von der höheren Schule geflogen und meine Eltern haben gesagt, na dann schicken wir den Kleinen gleich auf die Hauptschule. Mir hat das ganz gut gefallen. Ich bin da recht gut durchgekommen, ohne dass ich mich jemals irgendwie anstrengen musste. Schule war eine schöne Zeit, wo ich mich viel mit Freizeit beschäftigen konnte. Das war eine gute Geschichte. Das Thema Bildung kam erst tatsächlich, als ich erwachsen war. Da war das für mich wichtig.
Sie haben erst eine Ausbildung als Maler und Lackierer gemacht, haben auch in diesem Job gearbeitet. Wann haben Sie angefangen, sich für Rhetorik zu interessieren?
Ja, über die Politik schon recht früh. Ich war noch nicht mal volljährig und war in meiner Gemeinde schon eingeladen in den Bau- und Wegeausschuss. Das ist ja in so einem Dorf immer das Wichtigste. Und da habe ich schnell gemerkt, wie wichtig es ist, sich kommunikativ auch durchzusetzen.
Sie haben sich politisch engagiert als
Jugendlicher. Sehr, sehr früh schon, ja, genau. Und dann habe ich auch die erste politische Rede gehalten und die ist komplett schief gegangen. Ich dachte, ich mit meiner großen Klappe, ich war auch immer Klassensprecher, ich war auch Schulsprecher und habe mich viel für die Leute eingesetzt. Aber das erste Mal Scheinwerfer im Gesicht und da war ich nur noch am Stottern, es kam nichts mehr raus. Und dann habe ich das erste Mal den Begriff Rhetorik gehört, habe auch das erste Seminar besucht an der Hermann-Ehlers-Akademie in Kiel. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war methodisch-didaktisch ein Desaster, aber es war auf jeden Fall der Grundstein dafür, dass mich dieses Thema total interessiert hat. Und im weiteren Berufsweg bin ich immer wieder mit Rhetorik in Bewegung gekommen und dann habe ich das als Expertise ausgewählt.
Sie haben dann innerhalb von 3 Jahren 100.000 Euro in Ihre eigene Ausbildung investiert. Wie haben Sie das hingekriegt? Wo hatten Sie das Geld her?
Ich war im Vertrieb sehr erfolgreich, denn gerade dort im Verkauf sind ja rhetorische Kompetenzen sehr wichtig. Und ich konnte zwei Dinge. Ich konnte hervorragend verkaufen, hatte sehr gute Verkaufsergebnisse und dadurch wurde ich auch sehr schnell Führungskraft. Jetzt ist es oft so, dass gute Verkäufer nicht unbedingt auch eine gute Führungskraft sind. Durch meine Bundeswehr-Vergangenheit, dort war ich 4 Jahre, habe ich allerdings auch gelernt zu führen. Und jetzt kommt etwas, da gebe ich zu, ich bin von der Natur her schon auch gerne mal faul. Und wenn man das ist und muss man effizient werden, gerade wenn man erfolgreich sein will. Und mir ist das eben sehr wichtig, auch meine Ergebnisse zu schaffen. Und diese Effizienz hat geholfen, dass ich meine Leute hervorragend ausgebildet habe. Und die Teams haben gut agiert und damit hatte ich auch die Geldmöglichkeiten, mich an der Akademie in Bad Harzburg oder bei meinem Ausbilder Rolf Rohleder so auszubilden, dass ich heute seit über 10 Jahren Dozent an den St. Gallner Managementschulen bin.
Wie kam denn der Sprung von der Tätigkeit im Vertrieb, der Arbeit als Verkäufer hin zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig als Rhetoriktrainer?
Das hat genau mit dem zu tun, was ich gerade eben erklärt habe. Ich habe gespürt, dass es mir recht gut gelingt und überdurchschnittlich gut gelingt, die Menschen um mich herum gut zu machen und stark zu machen. Und daran hatte ich auch viel Freude. Das ist natürlich toll, wenn jemand zu einem kommt, der wechselt den Job. Die kommen ja nicht in der stabilsten Position, wenn sie gerade etwas anderes gemacht haben und zum Beispiel den Job verloren haben. Und innerhalb kürzester Zeit haben sie wieder Freude, Motivation und sind auch erfolgreich durch die Ausbildung, die ich ihnen schenken konnte. Jetzt kam auch der Druck sogar von draußen, dass immer mehr Kunden kamen, die mit mir irgendwie zu tun hatten und gesagt haben, kannst du das bei uns nicht auch machen? Und die habe ich dann eben lange weggeschickt, solange ich noch Angestellter am Schluss dann in der Geschäftsführung in Unternehmen war. Und dann habe ich entschieden. Ich habe so viel Freude an dem, jetzt mache ich es doch hauptberuflich und jetzt bin ich seit fast 20 Jahren Profi.
Wenn Ihnen, als Sie noch Maler und Lackierer waren, damals auf dem Dorf, jemand gesagt hat, du wirst mal später Dozent an einer Hochschule sein und du wirst Topmanager und Profisportler trainieren, was hätten Sie dem geantwortet?
Ja, Wahnsinn. Also absolut unmöglich. Den hätte ich, glaube ich, in eine Ehrenanstalt einliefern lassen. Das ist, ich glaube, auch in dem Dorf, herzliche Grüße dorthin. Die hören online bestimmt zu. Konnte sich das kaum jemand vorstellen und kann sich das auch heute noch nicht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben noch ein alter Ego, Herr Ehlers, Hein Hansen, seines Zeichens Fischverkäufer auf dem Hamburger Fischmarkt. Sie haben unter diesem Titel auch schon einen Bestseller geschrieben mit dem schönen Titel Der Fisch stinkt vom Kopf. Und Sie treten als Motivationstrainer gerne in Kittelschürz mit Käppi und Fisch in der Hand auf.
Jo.
Wie kommt es, Sie fangen schon an, plattdütsch zu schnacken, genau.
So ist er.
Wie kommt es, dass Sie so eine Begeisterung für Fischverkäufer auf dem Hamburger Fischmarkt entwickelt haben?
Ja, zum einen bin ich natürlich groß geworden an der Ostsee und stand auch als junger Kerl tatsächlich schon an dem Fischstand. Zwar nicht auf dem Hamburger Fischmarkt, aber mein Vater, nachdem der Bauernhof pleite ging, ist er Busfahrer geworden und hat oft auch Touristen dorthin gefahren. Und ich durfte als kleiner Butcher dort mit und habe alle Dieter und seine Kollegen erlebt. Und später im Berufsleben habe ich mich gefragt, da sitzen zum Beispiel Möbelverkäufer in einem klimatisierten Raum. Die Firma macht wahnsinnig viel, damit Kunden reinkommen und die schaffen es nicht mal, den Kunden guten Tag zu sagen beziehungsweise den anzusprechen oder versuchen, denen etwas zu verkaufen. Wo ist das Gegenbeispiel? Dort, wo es kalt ist, dort, wo es nass ist, bei Wind und Wetter stehen die draußen, sind motiviert, haben Spaß, sprechen die Leute, komm mal ran hier, ich hab den feinsten All und da geht richtig was los. Und ich habe mich gefragt, was ist der Unterschied? Und bin mal tief reingegangen. Die intrinsische Motivation bei diesen Fischverkäufern ist deutlich höher. Und daraus habe ich eine Bühnenfigur gemacht aus einem alten rhetorischen Gesetz. Dem Clown hört man lieber zu als dem Propheten. Und Hein Hansen ist ein Clown, da gibt's viel zu lachen. Die Inhalte sind alle tief wissenschaftlich, nur die Art der Präsentation ist halt lustig. Das kommt an.
Jetzt geben Sie uns mal einen heißen Tipp. Sie haben ja gesagt, auf dem Hamburger Fischmarkt, da ist es kalt, es regnet im Zweifel, die Fischverkäufer müssen früh aufstehen, trotzdem verbreiten die gute Laune. Und auch wir müssen ja im Alltag Dinge machen, zu denen wir keine Lust haben. Ich denke da zum Beispiel an meine Steuererklärung.
Ja.
Wie können wir uns selber motivieren zu solchen unliebsamen Dingen?
Ja, das ist eben der Punkt. Warum ist der Fischverkäufer so motiviert? Weil er sich mit sich selbst und seiner Umgebung total identifiziert. Die sagen, wir sind hier nicht irgendwelche Fischverkäufer. Wir sind die vom Hamburger Fischmarkt. Und die gehen ja schon auf Tournee draußen. Das heißt, sie haben höhere Werte geschaffen, ein Markenbild geschaffen. Sie empfinden sich selber nicht als normaler Fischverkäufer, sondern als gottverdammt die besten Fischverkäufer, die es nun mal gibt. Und aus dieser Intention heraus entsteht die Motivation. Bei einer Steuererklärung kriegt auch ein Fischverkäufer keine libidinöse Raserei. Das ist ausgeschlossen.
Ich habe gerade überlegt, dass ich mir das nächste Mal sage, du tust was für die Gesellschaft. Du zahlst Steuern. Also zahl sie schnell und mach deshalb schnell deine Steuererklärung.
Ich und die Zuschauer auf swr1.de können ja jetzt ihre Mimik sehen, wie die sich gerade zur Freude gewandelt hat. Wenn sie so rangehen, werden sie die Steuererklärung in doppelter Geschwindigkeit schaffen. Verspreche ich Ihnen.
Wahrscheinlich auch doppelt so viel Steuern zahlen.
Genau. Um Gottes Willen. Dann lieber einen Berater nehmen.
Das heißt ja immer, Chefs können die Mitarbeiter gar nicht motivieren, sondern höchstens demotivieren. Was sagen Sie dazu?
Das ist eine Erfahrung und deswegen sagt der Volksmund das. Chefs schaffen nicht unbedingt immer, deswegen heißt das Buch ja auch Der Fisch stinkt vom Kopf, Rahmenbedingungen, in denen Motivation überhaupt möglich ist. Ich muss dafür sorgen, dass es rituelle Handlungen gibt in meinem Arbeitsumfeld, die eben auch Freude bereiten. Und da hat der Chef sehr viel Verantwortung. Das steht übrigens, lieber Chef, schauen Sie mal in Ihre Stellenbeschreibung, da steht irgendwo auch drin Motivation der Mitarbeiter. Die Ziele zu erreichen ist das andere, aber dafür zu sorgen, dass die Menschen das mit Freude machen, das ist eben auch ein Punkt, der ist wichtig. Und Freude heißt nicht von morgens bis abends Halligalli und Konfetti. Auch Fischverkäufer haben Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeit. Und das ist eine harte Arbeit und da ist auch nicht nur Freude. Aber diese Augenblicke der Freude muss es auch geben. Wenn es nur Glück ist, empfinden wir Glück gar nicht mehr als Glück. Deswegen brauchen wir auch die harten Zeiten. Das muss ich als Mensch einfach wissen. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber auch die schönen Augenblicke, die müssen ritualisiert werden.
Herr Ehlers, ich bin jetzt ausgesprochen motiviert, Ihnen am Ende der Sendung ein Geschenk zu überreichen. Ich greife hier mal unter den Tisch.
Oh, das ist eine Überraschung.
Sie haben mir verraten, dass Ihr Lieblingshobby Essen ist.
Ja.
Und ich dachte, da Sie als Fischverkäufer Hein Hansen vom Hamburger Fischmarkt auftreten, schenke ich Ihnen etwas, was mit Fisch und dem Hamburger Hafen zu tun hat und mit Essen. Und da habe ich dieses sehr motivierte Buch eines Gastwirts gefunden, aus der seinen Lebenstraum dort lädt, Rüdiger Kowalke, dem Betreiber des Fischereihafens-Restaurants.
Oh,
ich gebe Ihnen das mal rüber. Fisch
Dank.
Und Co. mit tollen Geschichten und tollen Rezepten rund um Fisch.
Und das ist ein großartiger Mann gewesen. Wirklich große Klasse. Vielen herzlichen Dank. Freut mich sehr. Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Viel Freude damit und alles Gute.